Liebe Schwestern, liebe Brüder, zunächst zwei technische Vorbemerkungen. Die erste technische Vorbereitung: bei der Katechese sollten sich die Herzen und die Ohren öffnen und die Fotolinsen sich schließen. Das Zweite, es wurde gesagt, am Schluss sind Fragen zu stellen, herzlich gern, aber lieber wären mir, wenn Sie meine Katechese durch Ihre eigenen Eucharistie-Erfahrungen ergänzen könnten. Was Sie mit der heiligen Eucharistie erlebt haben, das wäre besonders wichtig. Sie haben mich verstanden, ja, mit dem ersten Punkt. Gut, gut. Also, liebe Schwestern, liebe Brüder, die heilige Eucharistie ist die Summe aller großen Hochfeste des Kirchenjahres. Die Menschwerdung Christi Weihnachten, sein Tod am Kreuz, Karfreitag, seine Auferstehung Ostern, die pfingstliche Geistsendung und heute das Herz-Jesu-Fest. Das ganze Kirchenjahr über bleibt Wirklichkeit in der heiligen Eucharistie. Durch sie nehmen wir Anteil an der Intimität Christi und an der Universalität Christi. Nach den Worten des Kirchenlehrers Cyril von Jerusalem wird der Christ durch die heilige Eucharistie zum Concorporius, und zum Consanguis Christi. Das heißt, er wird zum Mitorgan, zum Glied am Leibe Christi, und zum Blutsverwandten Jesu Christi, indem er hineingenommen wird durch die Eucharistie in die Blutsgemeinschaft und in die Lebensgemeinschaft mit dem eucharistischen Christus selbst. Die heilige Eucharistie, liebe Freunde, stellt die innere Sympathie des Christen mit Christus her. Das heißt, den Gleichklang meines Herzens mit seinem Herzen, den Gleichschritt meiner Füße mit seinen Füßen, das Gliedmaß unseres Denkens und Wollens mit seinem Denken und Wollen. Indem der Christ sich nicht nur in das Leben des Herrn hineingenommen weiß, sondern indem der Herr sein Leben hingegeben hat, das ihm am Kreuz genommen wurde. Liebe Freunde, die Teilnahme an der Eucharistie heißt auch immer Teilnahme am Todesgehorsam Jesu. Die Eucharistie, das dürfen wir nicht vergessen, hat ihm das Leben gekostet. Was kostet sie denn uns? Einmal in der Woche eine Stunde. Das kann doch aber nicht alles sein. Die Teilnahme an der Heiligen Messe bedarf der Ergänzung auch durch unseren Tod, sodass wir sagen können, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Auch wir, ich und Sie, auch wir sollen uns immer wieder bei der Mitfeier der Eucharistie selbst absterben. Wir sollen bei der Eucharistie absterben unserer Wünsche zugunsten seiner Wünsche, unserer Pläne zugunsten seiner Pläne, unserer Vorstellungen von Nachfolge Christi und vieles mehr zugunsten seiner Vorstellung von unserer Nachfolge. Das aber würde bedeuten, liebe Freunde, dass mein Tod durch jede Mitfeier der Heiligen Messe vorqualifiziert ist. Wenn wir das Leben vielleicht einmal bei einem Verkehrsunfall verlieren oder vom tödlichen Herzinfarkt einmal überrascht werden sollten, dann ist dieser Tod schon vorqualifiziert durch unsere Teilnahme an der Heiligen Messe. Er ist dann kein Verlust mehr, unser Tod, sondern er ist diese Lebenshingabe des Sohnes an den Vater. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, mein Leben. Im Mittelalter kannte man die Ars Moriendi, das heißt die Kunst des Sterbens, damit uns die Kunst des Lebens gelingt. Ich habe es Ihnen gerade hier vorgemacht, bei der heiligen Eucharistie, unserer Pläne abzusterben zugunsten seiner. unserer Vorstellungen abzusterben, zugunsten seiner Vorstellung. Und liebe Freunde, das Unwahrscheinliche, das die Welt nicht kennt, ist, dass der Tod für Christus kein Untergang ist, kein Ende ist, sondern Anfang, Auferstehung. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. So schreibt Paulus an die Philipper, und er sitzt zur Rechten des Vaters, bis er wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Liebe Freunde, mit Gott gibt es für uns keinen Untergang. Das müssen wir uns in unsere Herzen hineinschreiben lassen. Mit Gott gibt es für uns keinen Untergang, selbst wenn es mir das Leben kostet. Und gegen Gott gibt es keinen Aufgang, weil die innere Gesetzlichkeit der Wirklichkeit besagt, dass gegen Gott nichts Gutes gemacht werden kann. Das ist auch wichtig. Dass gegen Gott nichts Gutes in der Welt gemacht werden kann. Durch die Teilnahme an der heiligen Eucharistie bekommt der Christ die Mächtigkeit, aus jedem Untergang einen Aufgang zu machen. Und wenn wir kommunizieren, dann empfangen wir wirklich den österlichen Leib des Herrn. Und liebe Freunde, wenn wir uns so von Gott übernommen wissen, dann können wir mit voller Überzeugung mit Paulus sprechen: Ist dieser Gott für uns? Wer sollte dann noch gegen uns sein? Und so kann man sagen, wenn Gott für mich ist, wenn er das alles für mich getan hat, dann ist es doch eigentlich genug. Dann reicht es. Dann werde ich doch frei von der Sorge um mich selbst. Und ich werde frei dann für die anderen. Wenn mich Gott so liebt, wenn Gott so für mich ist, wenn Gott so für mich sorgt, dann kann ich wirklich von mir selbst absehen und mein ganzes Interesse anderen widmen. Ich brauche mich nicht im falschen, selbstsüchtigen Sinn permanent um mich selber zu kümmern, weil Gott in seiner Macht, in seiner Kraft und in seiner Hingabe sich um mich kümmert. Da bleibt für mich gar nichts mehr übrig. Der Herr entsorgt mich, damit ich die Dinge seiner Kirche besorgen kann. Eigentlich sind wir als Kirche der Verein der christlich Sorglosen, weil wir um uns nicht mehr Sorgen brauchen. Macht alles der Herr. Werft all eure Sorgen auf den Herrn. Aus der Intimität Christi wachsen wir in seine Universalität hinein. Und das schenkt uns das Leben. Der Mensch lebt nicht von der Produktion, sondern von der Kommunion. Das ist ja gerade die große Lebenslüge unserer Zeit, dass der Mensch meint, er gewinne das Leben aus dem, was er haben kann und was er machen kann. Leben ist niemals aus Mitteln zu gewinnen, auch nicht aus Lebensmitteln. Wenn wir die in unserem Leben sich meldenden Urbedürfnisse zu stillen suchen, Durst und Hunger, dann wollen wir doch im Grunde gar nicht dieses oder jenes etwas haben. Wir wollen einfach leben. Und wir wollen glücklich leben. Wir wollen uns mit Recht unseres Lebens freuen dürfen. Liebe Freunde, was der Mensch sucht, ist doch das, was ihm das Leben gibt und was ihn vor dem Tod bewahrt. Dieser Lebenshunger und dieser Lebensdurst, der sich im körperlichen Hunger und Durst meldet, werden von Christus gestillt. Und zwar durch nichts anderes als durch sich selbst, durch seine Person in der heiligen Eucharistie. Er bietet uns, liebe Freunde, glauben Sie mir das, er bietet uns, was kein Lebensmittel dieser Welt zu bieten vermag, nämlich sich selbst, der von sich sagt, ich bin das Leben. Die Lebensformel heißt also nicht Produktion, sondern Kommunion. Die Sehnsucht nach dem Leben wird gestillt nicht durch etwas, und zwar nicht durch irgendetwas, sondern durch jemand. Und zwar nicht durch irgendjemand, sondern durch Jesus Christus selbst. Er ist gleichsam die Offerte des Vaters für die Welt, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Liebe Freunde, unser eucharistischer Kongress steht unter dem Wort: Herr, zu wem sollen wir gehen? Das ist eine Frage, die bei den tausend Zweifeln, die uns heute innerhalb und außerhalb der Kirche bewegen, über unsere Lippen kommt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Diese Frage steht mitten im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, das das sogenannte Brotkapitel genannt wird. Am Anfang des sechsten Kapitels steht die wunderbare Brotvermehrung. 5000 Leute sind dem Herrn in die Wüste gefolgt. Und nun meldet sich der Hunger. Ihre Taschen, ihre Hände sind leer. Und darum fordern die Jünger den Herrn auf, er solle doch die Leute entlassen, damit sie hier in der Wüste nicht verhungern. Jesus aber entgegnete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Die Apostel sind ratlos über diesen Auftrag. Und der Apostel Andreas sagt schließlich: Herr, hier ist zwar ein kleiner Junge, der hat 5 kleine Brote und 2 kleine Fische, doch was ist das für so viele, für 5000? Er will damit sagen, das ist eigentlich gar nichts. Und man soll um Gottes Willen damit gar nicht anfangen auszuteilen. Das gibt nur Ärger unter den vielen Hungernden. Jesus aber sagt unwahrscheinlicherweise: Lass die Leute sich setzen. Sich mit leeren Magen, mit leeren Taschen, mit leeren Händen in der Wüste hinzusetzen, ist eigentlich eine Aufforderung zum Selbstmord und zum Hungertod. Das ist keine fromme Übertreibung, das ist Realität. Versetzen Sie sich mal in diese Szene hinein. Aber die 5000 tun das. Sie vertrauen einfach auf das Wort Jesu. Der wird uns schon nicht betuppen. Ich meine, das ist vielleicht schon das größere Wunder als das dann der Brotvermehrung. Dass sie einfach dem Herrn getraut haben, leere Magen, leere Hände, leere Taschen in der Wüste. Wo soll der denn das hernehmen? Und jetzt geschieht: Jesus ruft den kleinen Jungen mit den wenigen Gaben, den 5 Broten und den 2 Fischen zu sich. Und so wird diese rührende Randfigur mit Jesus zusammen zur Zentralfigur. So was macht Gott. Die rührende Randfigur wird zur Zentralfigur. Und nun gibt der kleine Mensch, dieser Junge, das wenige, was er hat, weg aus seinen Händen, sodass er plötzlich ein Hungerleider ist, wie die anderen 5000 auch. Aber er legt das wenige nicht irgendwo hin, sondern er legt es an die wichtigste Stelle dieser Welt. Er legt es in die Hände des Meisters. Dort, wo aus dem Wenigen immer das Viel, aus Minus immer Plus wird. Alle 5000 werden dann davon satt. Und von den übrig gebliebenen Stücken werden dann noch 12 Körbe eingesammelt. Und diese 12 Körbe sind schon ein Hinweis auf unsere gefüllten Tabernakel in unseren Pfarrkirchen, vor denen das ewige Licht brennt und in denen er uns nahe ist, alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Die Fortsetzung der 12 Körbe gibt es in unseren Pfarrkirchen mit dem Tabernakel. Liebe Freunde, nun kommen die Leute und möchten nach dieser Großtat Christus zu ihrem Brotkönig machen, damit sie nicht mehr zu hungern brauchen. Jesus aber entzieht sich ihrem Wollen und sagt zu ihnen: das habt ihr gar nicht nötig. Ich gebe mich euch doch selbst als Speise. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Aber sie verstehen ihn nicht. Dann heißt es im Text, viele empfanden diese Rede hart und darum zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Und jetzt wendet er sich den wenig Dagebliebenen zu und sagt etwa nicht, wie wir das heute machen würden: Nun bleibt mal schön da, ich mache es jetzt einfacher, ich mache es billiger, ich mache leichter, wir werden eine Versammlung halten und werden diskutieren, wie das alles billiger werden kann. Nein, er stellt die provokante Frage: Wollt auch ihr gehen? Und was geschieht in diesem hochwichtigen Moment nach der Frage, wollt auch ihr gehen? Wenn die wenigen Apostel nun auch weggegangen wären, frage ich mich immer wieder, liebe Freunde, was wäre denn dann passiert? Es hätte sicher keinen grünen Donnerstag mit der Einsetzung der Eucharistie gegeben. Es hätte bestimmt keinen Erlösertod am Karfreitag gegeben und damit kein Ostern, keine Auferstehung. Der Herr macht seine ganze Liebe zu uns Menschen abhängig von der Zustimmung eines einzigen Menschen, von einer kleinen Gruppe, hier ganz konkret von Petrus. Mein Gott, wenn ich damals an der Stelle des Petrus gestanden hätte, hätte ich auch so reagiert? Oder wäre ich feige mit den anderen davongegangen? Der Petrus gibt die erstaunliche Antwort: Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Wir haben doch zu dir keine Alternative. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Freunde, Petrus ist der eigentliche Sprecher unseres Eucharistischen Kongresses 2013 in Köln geworden. Mit der Frage: Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Wir haben gar keine Alternative zu dir. Du hast Worte ewigen Lebens, du bist der Heilige Gottes. Petrus, liebe Freunde, hat gleichsam das Erste, das Kräftigste, das Intensivste, das Kürzeste und das schönste Glaubensbekenntnis formuliert, das die Christenheit kennt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das sage ich frei heraus. Ich bin sicher einer der Ältesten. Wenn ich mal zum Sterben komme, möchte ich das sprechen. Wenn der Arzt sagt, also jetzt wird's ernst, wollen Sie noch was haben im Medikanalen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich bin zum Glauben gekommen und habe erkannt, du bist der Heilige Gottes. Aber liebe Freunde, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist Tat, Realität geworden. Denn der Herr ist in der Heiligen Eucharistie wirklich und wesentlich bei uns geblieben und bildet die Mitte unseres Glaubens. Das muss man sich mal klar machen. Die große Kraftreserve unserer Kirche ist die kleine Hostige in der goldenen Monstranz, die aber der Sohn des lebendigen und ewigen Gottes in Person ist. Und darum knien wir vor ihr nieder. Was mich immer wieder fasziniert, dass der Herr damals das Heil von einem einzigen Menschen abhängig gemacht hat, nämlich von Petrus. Macht er das nicht vielleicht in meinem Leben heute auch so, dass er das Heil vieler Mitmenschen in meiner Familie, in meiner Gemeinde oder wo ich bin, abhängig macht, wie damals von Petrus, von seinem Bekenntnis? Liebe Freunde, als Jesus mit seinen Jüngern im Tempel von Jerusalem steht, beobachtet er, wie viele Leute am Opferstock stehen und ihre Gaben spenden. Darunter beobachtet er eine alte Dame, eine alte Frau, die Witwe ist. Und der Herr sagt seinen Aposteln im Hinblick auf diese Frau: Diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hingegeben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich sage das den älteren Damen unter uns. Diese alte Dame ist das ergreifendste Gottesbild des Neuen Testamentes. Die hat so gehandelt, wie Gott handelt. Er hat uns doch in der Eucharistie nicht irgendetwas geschenkt, nicht etwas von seinem Überfluss, sondern er hat uns in Christus sein Ein und Alles geschenkt. Mehr hat er uns nicht zu geben, nachdem er seinen Sohn, die kleine Hostige, in den Opferkasten dieser kleinen Welt hineingeworfen hat. Hat er gegeben sein Ein und Alles. Sie können ja mal den Versuch machen, vielleicht mit einer unkonsekrierten Hostige. Wer die heilige Hostige auf eine Briefwaage legt, der wird kaum merken, dass ihr Gewicht von der Waage registriert wird. So leicht ist sie. Materiell fast ein Nichts. Was kostet denn eine Hostige? Nichts. Aber sie ist Gottes Ein und Alles. Sie ist der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, unser Meister und Bruder. Ich kann den heiligen Pfarrer von Ars gut verstehen. Nach der heiligen Wandlung hält er die Hostige in seiner Hand und sagt: Herr, wenn ich jetzt wüsste, ich käme in die Hölle, dann ließe sich jetzt nicht mehr los. Und dann würde ja die Hölle, wenn du dabei bist, zum Himmel. Das ist Erkenntnis der Eucharistie. Liebe Freunde, durch die Gegenwart Christi in der heiligen Eucharistie hat die Anbetung Gottes ganz neue Anlässe erhalten und darin neue Form und neues Format. Wir dürfen in dieser unscheinbaren Brotsgestalt den ewigen und lebendigen Gott anbeten. Wenn wir noch ein persönliches Verhältnis zu Gott haben, so richten wir zumeist Bittgebete zu ihm. Ich mache das meistens so. So viel bitten. Seltener danken wir ihm für alles, was wir von ihm erhalten haben. Vergessen wir nicht, von den 10 geheilten Aussätzigen kam nur ein einziger zurück, um zu danken. Oder wir setzen einen Akt der Ergebenheit in den unbegreiflichen Ratschluss Gottes, wenn uns ein tiefes Leid trifft. Und auch das ist recht so. Aber Ergebenheit und Bescheidenheit ist nicht dasselbe wie Anbetung. Ja, was ist denn Anbetung? Gott schickt uns in seinem ewigen Sohn in Gestalt der heiligen Hostige auf den Altar, in den Tabernakel, gleichsam sein eigenes Herz, seinen Sohn. Unser Gott ist in der heiligen Eucharistie nicht nur ein ferner, sondern ein ganz naher Gott geworden. Ein Gott, den man nicht über den Wolken suchen muss und in unaufhebbarer Distanz anbeten soll, sondern der uns ganz nah ist in den eucharistischen Gestalten, der zunächst wie eine Sache aussieht, der eucharistische Leib, der aber eine Person ist, und zwar der ganz andere, der ewige, der unsterbliche, der allmächtige Gott. Liebe Freunde, in der heiligen Eucharistie hat Gott nichts von seiner Unfasslichkeit verloren. Oder ist Ihnen das so todsicher vor der kleinen Hostige zu sagen in der Monstranz, du bist der ewige Gott. Wissen Sie, ich habe vor dreiviertel Jahren einer jungen Frau ins Gespräch gekommen über die Eucharistie. Und ich habe mich am wirklich Mühe gegeben, ihr das Geheimnis aufscheinen zu lassen. Und sie scheint es verstanden zu haben, denn sie hat es zu mir gesagt. Herr Kardinal, wenn das stimmt, was Sie sagen, das ist ja zum Verrücktwerden. Es reißt ja von uns niemand vom Stuhl. Das ist wirklich zum Verrücktwerden. In der heiligen Eucharistie ist Gott nicht, hat nicht von seiner Unfasslichkeit verloren. Er ist im Gegenteil noch viel unfasslicher geworden. Erst jetzt ahnen wir, wie weit die göttliche Vollmacht in Wirklichkeit reicht. Bis zur Macht, auch ein armseliges Stück Brot sein zu können. Die Ohnmacht Gottes reicht so weit, ein armseliges Stückchen Brot sein zu können. Die Menschen, große und kleine, seit zwei Jahrtausenden knien vor der Hostie nieder, weil sie erkannt haben, dass dieses Stückchen Brot das persönliche Wort Gottes ist, der leibhaftige Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen, die Auslegung des lebendigen Gottes in unserem begrenzten Menschsein. Liebe Freunde, alles an der Hostie spricht, so ist Gott. So ist mein Vater und euer Vater im Himmel. So ist unser ewiger Gott. Ich zeige es euch, damit ihr es wisst und damit auch ihr versucht, in dieser Richtung zu leben. Weil dieses Brot gewordene Wort nicht nur von fern auf Gott hinzeigt, sondern selber göttliches Wort aus der Hand Gottes und aus dem Herzen Gottes ist. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, heißt es im Johannesevangelium, und dieses Wort ist Fleisch geworden, ist Brot geworden und hat uns Gott, den niemand gesehen hat, ausgelegt, ausgehändigt und erklärt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich komme zum vorletzten Punkt, und der ist der schwierigste, aber ich habe mir gesagt, Sie sind keine religiösen Analphabeten, das muss ich Ihnen zumuten dürfen. Der große Theologe, der heilige Thomas von Aquin, hat damals im 13. Jahrhundert die Texte für das gerade entstandene von Leichnam festgeschrieben. Unter anderem auch den unsterblichen Hymnus zur Anbetung des Altarsakramentes. Ad oro te devote latens deitas, dessen Übersetzung in deutscher Sprache etwa heißt, mit Ehrfurcht bet ich dich an, verhüllte Gottheit, die du unter diesen Gestalten wahrhaft verborgen bist. Dir unterwerfe ich restlos mein Herz, weil bei deiner Betrachtung alles andere versagt. Ich frage mich des Öfteren, was geht denn eigentlich im Herzen des himmlischen Vaters vor, wenn er auf unseren Tabernakel blickt? Was geht denn dann im Herzen des Vaters im Himmel vor? Hat das Selbstangebot seines Sohnes, die Menschheit zu erlösen, den Vater nicht von Ewigkeit her bis ins Innerste angerührt und durchbohrt? Muss er nicht von Ewigkeit her vor diesem Angebot des Sohnes mit einem Staunen und einer Bewunderung gestanden haben, dass ein solcher Gedanke dem Abgrund der göttlichen Freiheit entsteigen konnte? Das ist gewiss sehr menschlich geredet und sehr menschlich gedacht. Aber wie anders sollten wir es dann ausdrücken, wenn wir an der Entgegensetzung der drei göttlichen Personen in der einzigen Gottheit festhalten wollen? Und wenn jetzt in der Menschwerdung Christi das Werk vollbracht ist und der Vater seinen Sohn als Kind und als eucharistische Gabe, als Stück Brot vor sich liegen sieht, ist dann dieses Staunen des Vaters, Ich rede nach Menschenweise, nicht selbst als eine höchste Form der Anbetung zu bezeichnen. Der Vater betet seinen Sohn, der Vater in der Herrlichkeit betet seinen Sohn in der Armseligkeit ein Stückchen Brotes an. Warum sollte denn der Vater das Wunder der göttlichen Liebe des Sohnes in der Eucharistie nicht anbeten? Ebenso sehr, wie der Sohn in seinem Erdenleben und in seiner eucharistischen Gestalt den Vater und seinen Liebenswillen im Heiligen Geist immerfort angebetet hat. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist doch die reine Anbetung. Und wie sollte der Heilige Geist, der den Ausdruck und der Zeuge der gegenseitigen Liebe von Vater und Sohn ist, nicht diese ewige gegenseitige Anbetung nochmals anbeten? Liebe Freunde, warum sage ich Ihnen das? Manche Theologen schütteln den Kopf, ich würde das zu menschlich übersetzen. Nein, das ist die Realität. Wir dürfen also nicht meinen, uns einer leidigen Pflicht zu entledigen, wenn wir Gott anbeten in der Eucharistie. Wir treten mit der Anbetung nur ein in die Wahrheit, in die Güte und die Schönheit Gottes selber und vollziehen eigentlich nur das Gesetz der Wahrheit, der Güte und der Schönheit unseres eigenen Daseins. Dazu sind wir da, wie Gott zu werden, in seiner Wahrheit, in seiner Güte, in seiner Schönheit. Denn Gott ist in der Eucharistie keinem von uns fern. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wir sind von seiner Art. Wir sind von seiner Art. Verkauft euch nie unter den Wert. Wir sind von seiner Art. Vom heiligen Thomas von Aquin wird berichtet, dass er oft stundenlang vor dem Tabernakel kniete und dann seinen Kopf an die Tabernakeltür gelehnt hat. Auf die Frage seiner Mitbrüder, was er denn so lange am Tabernakel tue, da gab er die Antwort: Ich höre darin das Herz des Herrn schlagen. Wir haben heute das Herz Jesu fest. Vor dem Tabernakel, sagt Thomas, ich höre darin das Herz des Herrn schlagen. Gebe Gott, dass Sie dann bei der Heiligen Kommunion, wenn Sie in der Hand, im Herzen, im Mund haben, das Herz des Herrn schlagen hören. Das ist Herz-Jesu-Frömmigkeit. Amen.
Verehrter Herr Kardinal, ganz herzlichen Dank für Ihre bestärkenden Worte, die uns in das Geheimnis der Eucharistie weiter hineingeführt haben, mit vielen Aspekten, die sicherlich Sie, liebe Schwestern und Brüder, angesprochen haben. Der Herr Kardinal hat schon eben gesagt, er würde am liebsten jetzt von Ihnen eigene Erfahrungen hören. Vielleicht hat das, was er gesagt hat, Sie angeregt, an etwas erinnert, was Sie selbst erlebt haben in Beziehung zum eucharistischen Herrn.
Ich möchte anschließen, Herr Kardinal, an den Gedanken, der so seltsam klingt, zunächst, dass man in der Hostie das Herz Jesu schlagen hören könnte. Und da kommt mir der Gedanke, warum wir Katholiken vielleicht so gut für das ungeborene Kind und für die kleinen Embryonen kämpfen können. Wir tun uns vielleicht leichter durch diese Herz-Jesu-Idee, dass wir in diesem winzigen kleinen Gebilde schon das Herz des kleinen Kindes schlagen hören. viel leichter, weil wir das auch schon geübt haben mit der Eucharistie, dass wir in diesem winzigen Gebilde, wenige Tage, dass wir da schon spüren und hören und uns reindenken können, dass da drin schon das Herz des noch ungeborenen Kindes schlägt. Danke, Herr Kardinal, für Ihre Idee.
Ich kann Sie darin nur bestätigen, und das hat uns vorgemacht die Mutter Teresa von Kalkutta. Die war ja eine glühende Eucharistie-Verehrerin. Die hat mit ihren Schwestern 2 Stunden am Tag, Vormittag, eine Nachmittag, den eucharistischen Christus angeschaut, damit wir ihn nicht aus den Augen verlieren, wenn wir uns über die Sterbenden und über die weggeworfenen, ungeborenen, neugeborenen Kinder in den Mülltonnen beugen. Das hängt miteinander zusammen. Je mehr wir hellhörig sind für Christus, für den Mensch gewordenen Gott, deswegen desto hellhöriger und aufmerksamer werden wir für seine Menschenbrüder und Schwestern, für die Ärmsten, für die Ungeborenen und für die Sterbenden.
Also jetzt ist gerade noch was dazugekommen. Eigentlich wollte ich 2 Sachen erzählen. Ich bin jetzt auch ziemlich aufgeregt. Was die Frau gerade gesagt hat, das ungeborene Leben, da möchte ich was dazu sagen, weil mich das in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Wir haben, finde ich, die Empfindung dafür verloren, was hier wirklich geschieht. Das ist ein Verbrechen in der Dimension der Gräueltaten der Nazis. Und kommende Generationen werden uns unser Schweigen vorwerfen, so wie wir es heute den Deutschen in der Nazizeit vorwerfen können. Sie hätten damals ihr Leben eingesetzt, wenn sie dagegen opponiert hätten. Uns kostet es uns heute nicht unser Leben, wenn wir dagegen etwas sagen. Es geht darum, die Meinung zu bilden der Menschen, dass sie wieder eine Empfindung dafür kriegen, was denn da eigentlich passiert, wenn ungeborenes Leben getötet wird. Todesursache Nummer 1 sind nicht die Kreislauferkrankungen, sondern die Abtreibungen. Ich habe die Zahl nicht überprüft. Es wird von den Abtreibungsgegnern so propagiert, aber ganz verkehrt werden sie nicht liegen. Sie sagen, 1,29 Millionen Embryonen werden in einem Jahr in Europa getötet. Das sind 300 oder 400 pro Tag. Das ist entsetzlich, furchtbar. So, und jetzt will ich euch was erzählen, eine Freude über die Eucharistie. Ich war vor ein paar Tagen in Lanciano. Wenn irgendjemand Zweifel hat an der Gegenwart, an der Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie, ist ja fast nicht möglich nach der feurigen Predigt vom Kardinal Meissner. Aber sollte doch jemand noch Zweifel haben, dann schauen Sie mal ins Internet unter dem Stichwort eucharistische Wunder, Lanciano, L-A-N-C-I-A-N-O, Lanciano. Lanciano, da passierte Folgendes. Da ist um eine Hostie vor 1200 Jahren, sowas wird sein, ich bin nicht vorbereitet auf das, was ich Ihnen hier jetzt erzähle. Da ist während der Messe ein zuckender Fleischrand um eine Hostie rumgewachsen. Lebendig, blutend. Und der Wein in dem Kelch verwandelte sich in Blut vor den Augen des entsetzten Priesters. Man kann dieses Wunder sogar noch heute anschauen und die Italiener, ich liebe sie dafür, man kann ganz nahe rangehen. Also sie können bis auf 50 Zentimeter rangehen und sich das anschauen in einer Monstranz, das ist ausgestellt in der Kirche. Man hat das Ganze untersucht, 1971. Man hat festgestellt, von der Faserstruktur ist dieses Fleisch der Herzmuskel eines Menschen. Man hat festgestellt, an keiner einzigen Stelle wurde diese Muskelfaser zerschnitten. Das heißt, es könnte niemand das mit einem Skalpell oder einem scharfen Messer präpariert haben. Das ist kein Machwerk, sondern das ist ein Wunder, das bis heute andauert. Dann hat man festgestellt, man konnte sogar von dem Blut die Blutgruppe analysieren. Blutgruppe AB ist die gleiche Blutgruppe wie im Fleisch. Das soll Ihnen mal reichen. Wenn sich jemand dafür genauer interessiert, kann er sich im Internet informieren. Und jetzt wollte ich noch, wenn ich noch darf, ein kurzes Zeugnis abgeben. Ich war letztes Jahr mit meinem Firmpatenkind, das querschnittgelähmte junge Frau ist, in Lourdes, in der großen Hoffnung natürlich, dass sie geheilt wird. Leider ist es nicht passiert. Wir waren wieder auf der Heimreise und haben Station in Nevers gemacht. Es war ein Sonntag und wir hatten einen weiten Weg vor uns, kurz nach dem Frühstück. Es war nicht mehr möglich, die Heilige Messe zu besuchen. Und ich hatte so eine Sehnsucht danach, Jesus Christus in der Kommunion zu empfangen, aber es ging nicht. Und ich war dann noch in der kleinen Seitenkapelle bei der Bernadette Soubirou. Und ich wollte noch ein Foto machen, obwohl das da nicht erlaubt ist, aber egal. Und ich habe das Jesus gesagt: Herr, ich bin so traurig darüber, dass ich dich heute nicht empfangen kann. Und was ist dann passiert? Ich bin noch ein bisschen länger in der Kapelle geblieben. Ich bin aufgestanden, wollte die Kapelle verlassen. Und wie ich eine Kniebeuge mache, sehe ich plötzlich direkt vor meinen Füßen eine Hostie liegen. Das ist mir noch nie passiert. Und ich bin jetzt wirklich schon ein alter Hund. Also mit 50 Jahren, sowas ist mir noch nie passiert. Und da ist mir in einem einzigen Augenblick der erste Gedanke war: Herr, was für ein liebenswürdiges Zeichen ist es, das du mir da gibst. Welche Liebenswürdigkeit spricht daraus? Denn das zeigt mir, er sehnt sich genauso, bei mir zu sein und bei jedem von ihnen, wie sie sich danach sehnen, ihn zu empfangen. Und das hat mir auch gezeigt, dass die Heilung an meinem Firmpatenkind, die nicht erfolgte, er hat kein einziges unserer Gebete überhört. Er hört ihre innersten Gedanken, er hört jedes Wort, das sie ihm sagen. Da ist nichts überhört. Ich bedanke mich bei euch.
Ich bin Kommunionhelferin gewesen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und hatte zweimal eine ganz tolle Erfahrung. Also ich muss voraussetzen, ich habe ein Handicap, meine Hände sind immer und sehr oft sehr schwitzig und hatte aus diesem Grunde auch unseren Pfarrer abgelehnt, diesen Dienst zu übernehmen. Aber er wollte trotzdem. Und es war aber einmal so schlimm oder einige Male. Manchmal habe ich auch abgelehnt und ich gesagt habe, nein, muss ein anderer für mich nach vorne gehen. Ne? Aber wenn kein Ersatz da ist, muss man. Ich stehe am Altar, ich sehe Christus vor mir. Ich habe einfach gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Du musst, damit ich dich anständig weiterschenken kann. Es war eigenartig. Ich bekomme die Schale in die Hand. Ein Hauch geht über, ich weiß nicht, ob es über beide Hände war, aber diese eine Hand, die Christus berührte, sie wurde kühl, trocken, die vorher patschnass war. Sie war trocken und ich konnte mit Anstand Christus weiterschenken. Ein zweites Mal war genau das Gleiche und dann habe ich an Schwester Faustina gedacht, die ein ganz anderes Gebet hat. Ich komme im Augen, Jesus, hilf mir, du kannst mir helfen. So in dieser, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber erst habe ich geschimpft mit Gott, du musst. Und zweites Mal habe ich ihm einfach nur das Vertrauen, du kannst. Und die Hand wurde wieder trocken. Es kam ein Windhauch drüber. Es war einfach wunderbar. Ich habe immer noch schwitzende Hände, aber für diese beiden Momente, es war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wie Jesus direkt hilft. Direkt. Für Momente. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich einfach das erfahren durfte. Und auch, bin auch dankbar, dass ich euch diese direkte Erfahrung mitteilen darf. Dankeschön.
Ja, also erstmal, dass ich hier stehe und überhaupt Zeugnis abgebe, ist die Kraft Gottes durch die tägliche Anbetung und die tägliche Heilige Messe. Also ich will eine Begebenheit erzählen hier in Köln, schon, ich denke mal, 20 Jahre her. Es war ein ganz trüber Novembertag. Ich suchte eine heilige Messe und kam in den Dom. Der Dom war völlig überfüllt. Ich frug den Schweizer, was ist hier los? Ja, Kardinal Meissner hält eine heilige Messe für die Karnevalisten. Ich war schockiert, ich war ärgerlich über den Herrn Kardinal und habe gedacht, wo geht der noch hin? Was ist aus dem geworden? Ich sage das nur, um zu sagen, ich bin also nicht schwebend da rein, nicht betend, sondern ich war sauer. Und habe dann hinten gestanden und er hat eine wunderbare Predigt gehalten, da war ich schon ein bisschen versöhnt. Und dann kam die heilige Wandlung. Ich sagte, es war ein ganz trüber Tag. Und es war die Wandlung und der Kardinal war in Licht gehüllt. Dann die Konzelebranten. Und ich habe gedacht, jetzt fangen die Kölner total an zu spinnen, jetzt machen die schon Spot an. Ich war also noch wieder ganz sauer. Und dann kam es zur Kommunionausteilung. Und ich sah, dass einzelne Personen in Licht getaucht wurden. Der ganze Dom wurde hell. Und jetzt habe ich natürlich so im Innern gefragt, sehe nur ich das? Oder erleben das andere auch? Ist das ein geistiges Sehen? Und dann schenkte mir Gott die Gnade, dass vor mir eine Frau auch ganz erstaunt auf die Fenster schaute, weil der Dom wurde einfach hell durch den Herrn. Und das war eine ganz wunderbare Erfahrung.
Ich bin das vierte von 8 Kindern aus einer schwierigen Ehe. Die letzten 20 Jahre vor dem Tod meiner Mutter lebte sie getrennt von meinem Vater. Schwer krebskrank kam sie zum Sterben. Ich muss sagen, sie hat vor allen Dingen in den letzten Jahren sie gar nicht mehr zur Messe gegangen, weil sie eigentlich immer vor der Kommunion oft aus der Kirche herausrennen musste. Sie konnte nicht mehr. In dieser Sterbestunde waren wir Kinder alle bei ihr. Sie verabschiedete sich von jedem, sprach Grüße aus, bedankte sich, aber kein Wort an oder für oder von meinem Vater. Ich habe das irgendwie registriert, aber ich kann nur sagen, der Heilige Geist muss mir so geholfen haben, dass ich den Mut hatte, woraufhin aber meine Geschwister, vor allen Dingen ein Bruder, sehr protestierend den Raum verließ, dass ich meine Mutter fragen konnte, verzeihst du Vati? Und sie sagte ja. Soll ich Vati grüßen? Sie sagte ja. Sie ist dann nicht gestorben, zu unserer Überraschung. Aber ich hatte vorher sie gefragt, ob sie einen Priester wollte. Nein, immer nein. Aber nachdem sie das gesagt hatte, wollte sie die Heilige Kommunion haben. Und ich bin zu einem Priester gegangen und ich durfte ihr noch eine Woche lang jeden Tag die Heilige Kommunion bringen und sie hat sie mit Freude und Dank genommen. Und das war für uns ein großes Geschenk.
Ich möchte Ihnen 3 Zeugnisse geben. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Das erste war gestern. Ich war in Babettes Film. Das wird nicht mehr wiederholt. Das ist der Lieblingsfilm von Franziskus. Ich habe gedacht, dieser Film ist so umwerfend. Bestellen Sie sich den oder suchen Sie den. Der ist für alles verwendbar. Und nachher, ich musste irgendwie noch bleiben, hatte ich keine Chance, irgendwie in die Messe zu kommen. Ich gehe gerade aus mit einer Freundin und da war gerade die Messe begonnen. Ich konnte nicht mehr nachgucken, wo. Das zweite war an Fronleichnam. Habe ich die Anregung morgens gehabt, ich bin Kommunionhelfer und teile Krankenkommunion aus, dass ich 2 alten Menschen im Altenheim bringen möchte. Und das erste war vor dem Mittagessen, das klappte super, weil die um 15:15 vor essen. Als ich bei der Frau reinkam, hatte sie gerade die Messe gesehen und die Prozession in München und war voller Glück, dass Jesus jetzt zu ihr kam. Anschließend bin ich nach Hause gegangen. Man kann mittags nicht in das nächste Altenheim gehen. Und dann hatte ich natürlich Jesus mindestens 2 oder 3 Stunden bei mir zu Hause. bevor ich das nächste Altenheim besuchen konnte. Und irgendwie hatte ich die Anregung, ich wusste auch nicht so ganz genau, ist das okay, vielleicht war es auch gut, dass ich das nicht wusste. Ich hatte die Anregung, ihn noch etwas länger bei mir zu Hause zu haben. Und dann passierte Folgendes, Jesus war mir so nahe, dass ich ihn in jedes Zimmer mitgenommen habe. Nicht ins Badezimmer, aber in der Küche, da hatte ich wunderschöne Deckchen da, die man für sowas braucht, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer und. Und ich hatte Erfahrung, der sitzt neben mir und als ich einige Leute anrief, denen ich das sagen konnte, da sagten die, hör mal, du hast den jetzt in Jesus, sag ihm das und das. Und ich habe ganz viele Anliegen aufgeschrieben und habe die alle um Jesus herumgelegt und habe diese Anliegen jetzt auch alle mit zum Eucharistischen Kongress genommen. Das war das Zweite. Und das Dritte war bei der Fronleichnamsprozession in unserer Gemeinde Düsseldorfer Seelsorgeeinheit letzten Fronleichnamstag. Ich konnte nicht nach Köln kommen, wo ich gerne bin. Und da sagte ein farbiger Kaplan, der ist für ein Jahr zum Sabbatjahr hier bei uns, der Kaplan Raphael, folgendes Beispiel, das hat mich fasziniert. Er hat eine Priesterweihe am Strand erlebt. Wer kennt das? Am Strand eine Priesterweihe. Und plötzlich erlebte er Folgendes. Da hat sich eine Hostie gelöst oder Jesus gelöst und ist im Sturm und im Wind weggeflattert. Und dann hat er gesagt, Jesus ist noch leichter, ist so leicht wie ein Blatt. Ist natürlich im Meer gelandet. Und dann, um das begreiflich zu machen, hat er sich dann hingekniet nachher zu uns und hat gesagt, so klein muss man sich machen, damit man etwas von diesem Geheimnis erschauen kann. Das Ergebnis, die Kirche war voll, weil das war für die gesamte Seelsorgeeinheit. Das Ergebnis war, wir haben viele Kinder in der Gemeinde, ganz kleine, alle Altersstufen und auch Jugendliche. Es war noch nie so ruhig gewesen in der Kirche. Ein kleines Kind von 2,5 Jahren während der Wandlung ist in die Mitte gegangen und hat sich einfach nur hingekniet. Der läuft sonst überall rum, der Kleine. Ja, ich denke, das reicht.
Ja, im Zusammenhang mit den Pariser Erscheinungen, ich hatte da mal ein Buch gelesen, da ist mir so im Kopf hängen geblieben, dass die Mutter Gottes, der Katharina Laboure, gesagt hat, wenn ihr großen Kummer habt und traurig seid, dann kommt zu den Stufen des Altares, also vor den Tabernakel, und lasst euch trösten. Und mir fallen da zwei Situationen ein, in denen ich sehr traurig war, in denen ich sehr geweint habe. Und wo mir dieser Satz eingefallen ist und ich hatte die Gelegenheit, in die Kirche zu gehen, mich wirklich ganz nah an den vor den Tabernakel zu knien und Jesus hat wirklich spürbar sein Wort gehalten.
Dankeschön.
Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Ich bin aus Monheim am Rhein und wir waren in der Krankenhauskapelle und ich habe dann so gedacht in Gedanken, naja, ist Jesus wirklich gegenwärtig im Tabernakel? Habe dann weiter gebetet und habe auf einmal so einen Blumenduft gehabt und dachte erst, ich spinne oder, naja, ich habe es nicht wirklich geglaubt. Und dann hat aber eine Bekannte zu mir gesagt, sag mal, riechst du das, wie das hier riecht? Und da wusste ich irgendwie, das war so ein Zeichen von Gott, ja.
Ja, grüß Gott, ich bin Eckhard Lesser, komme aus Balderschwang. Das ist der Ort, wo Radio Horeb entstanden ist. Und wir versuchen jetzt seit einiger Zeit, die Anbetung 24 Stunden in diesem Ort zu machen. Balderschwang hat 180 Katholiken, 24 Stunden Anbetung ist etwas schwierig. Aber es muss trotzdem funktionieren und uns gelingen. Und zwar geht es um Folgendes. In diesem Land gibt es 82 Millionen Menschen. Und wir merken immer mehr, dass wir in der Anbetung diese 82 Millionen Geschwister, Brüder und Schwestern vor den Herrn hintragen dürfen und dem liebenden Vater mit Einstehen vor ihm, mit Flehen und Barmherzigkeit zu ihm zurückbringen dürfen. Ich persönlich merke das immer tiefer, welche Sehnsucht der liebende Vater zu den verlorenen Kindern hat, die weit weg von ihm sind. Und ich ermutige Sie, wenn Sie nach Hause fahren, nehmen Sie das bitte mit von diesem eucharistischen Kongress, von diesem Kongress, wo es ums Zentrum unseres Glaubens geht. Bitte beginnen Sie in Ihrem Verein, in dieser Intention Anbetung zu machen. Ich verspreche Ihnen, es verändert Ihre Pfarrei. Sie werden Frieden haben in der Pfarrei, viel mehr Gemeinschaft erleben, wie wir es auch erleben. Und da werden wirklich große Dinge passieren. In so vielen Pfarreien werden Projekte gemacht, pastorale Dinge organisiert. Und diesen allmächtigen, liebenden, guten Gott, den sperren wir weg hineinslaft den Tabernakel. Ihr könnt die Dinge nicht tun. Kein Mensch kann einen anderen Menschen bekehren. Gott kann es durch uns. Deshalb lade ich Sie ein. Gehen Sie nach Hause und wenn der Priester noch nicht sogleich will, nötigen Sie ihn einfach so lange, bis der Tabernakel aufgesperrt wird. Danke.
Ich möchte nur kurz berichten, dass wir in unserer Gemeinde das Night Fever aufs Dorf geholt haben. Das heißt, bei uns Abend des Lichts, der Musik und des Gebets. Inzwischen machen das 10, 12 Dörfer nach. Man kann das also wirklich in jeder Gemeinde machen. Und wir hatten einen sehr beeindruckenden Besuch bei einem dieser Abende des Lichts, nämlich Maite Kelly. Die hatte gerade war gerade Dancing Queen geworden bei RTL. Gucken Sie gar nicht, aber haben Sie vielleicht zufällig mitbekommen. Und die gab ein ganz tolles Glaubenszeugnis zur Eucharistie, was ich ganz kurz schildern möchte. Sie sagte, wenn ihr das nicht glauben könnt, dass Jesus dort im Altar ist, dann tut mal einen ganz kurzen Moment so, als wäre es wirklich, als wäre Jesus da. Und ich bin sicher, er wird euch nicht ohne Antwort lassen. Wir hatten 500 Leute in der Kirche und man hätte eine Stecknadel fallen hören. War ganz beeindruckend.
Ich lebe seit 25 Jahren in Deutschland und mein Leben hat sich hier verändert. Ich war früher Sonntagskatholikerin, aber seitdem ich in Deutschland war, habe ich angefangen mit New Age und Esoterik. Das hat meine Seele kaputt gemacht. Okay, jetzt habe ich eine Befreiung erlebt 2007 und seitdem kann ich ohne Eucharistie unter der Woche sogar nicht leben. Ich brauche Jesus als die größte Kraft, als meine Nahrung, als die Quelle des Lebens. Wenn ich ein paar Tage nicht im Gottesdienst bin, in der Eucharistiefeier, geht mir einfach schlecht. Und ich wollte noch was sagen. Vergessen wir nicht einen Sakrament, das so wichtig ist, und wir vergessen manchmal, dass Beichte unsere Reinigung ist. Wir pflegen unseren Körper, wir machen Sport, wir tun Wellness für uns. Wir möchten hübsch sein, gut aussehen. Aber die Seele soll noch schöner sein. Wir sollen im Gleichgewicht sein, Körper und Seele. Gehen wir zur Beichte regelmäßig.
Ich bin ganz sprachlos auf, was ich jetzt hier gesehen und gehört habe. Ich freue mich, dass wir so ein mündiges Gottesvolk sind, die imstande sind, das, was Gott ihnen geschaut hat, auch weiterzugeben. Ich will jetzt nur mit einer ganz kurzen Erfahrung jetzt beenden, dann gehe ich das Messgewand anzulegen. Wir haben ja von vornherein bei der Planung des Eucharistischen Kongresses festgelegt, wir brauchen eine Kirche, wo Tag und Nacht die ganze Zeit das Allerheiligste ausgesetzt und angebetet wird. Und das und ich gehe jeden Tag zweimal dahin. Das ist wirklich ein Stück Himmel. Ich habe
Kirche Maria Himmelfahrt. Wir haben ja vom Tanzbrunnen in Prozession zu Allerheiligsten zum Dom und vom Dom aus dann nach der Maria Himmelfahrtskirche. Und ich habe noch nie eine Kirche gesehen, die so schön geschmückt ist. Und wo so viele Kerzen brennen. Und wo so viele Menschen zu allen Zeiten, da wird nicht geredet, wird nur in Stille gebetet zur Anbetung. Das macht mich besonders auch glücklich. Ich meine, an der Stelle habe ich verstanden, dass der Eucharistische Kongress in den Herzen der Gläubigen angekommen ist. Danke, danke, danke. Applaus